Ja, guten Morgen, liebe Geschwister hier und die auch zu Hause online das verfolgen. Man sieht, die Reihen sind noch nicht so voll wie gewohnt. Das heißt, es ist Urlaubszeit. Es sind noch viele im Urlaub. Viele Kinder sind trotzdem auch in der Sonntagsschule. Da können wir uns freuen. Wenn wir Urlaub haben, geht es uns gut. In der Regel oder sehr oft ist es so. Wir freuen uns drauf, wir können dann hinterher auch berichten darüber. Und das ist richtig schön. Das dürfen wir genießen, da dürfen wir dankbar sein. Aber es gibt auch manchmal Dinge, da sind wir vielleicht einfach nicht so dankbar. Da fragen wir, da geschehen Dinge, da fragen wir, warum? Warum denn jetzt? Ich weiß, also wir haben im Hauskreis haben wir auch für Geschwister gebetet, die kurz vorm Urlaub hatten die mit Corona und dann wussten sie nicht, ob sie fahren können und so weiter und so weiter. Die waren dann dankbar, dass sie fahren konnten. Aber es gibt auch ganz andere Dinge, wo man fragt, warum kommt denn das gerade jetzt? Und man will vielleicht in Urlaub fahren und jetzt ist was dazwischen gekommen, jetzt ist vielleicht ein Unfall passiert oder dergleichen und man fragt, warum? Oder es geht einem wirklich nicht gut, man ist schwer krank oder hat andere Sorgen und Nöte oder im Umfeld. Wir können das nicht alles erklären. Und darum soll es heute gehen, um die Frage, warum? Jetzt können wir uns sicher gut denken, das kann man ja gar nicht erklären. Aber wir wollen trotzdem mal in Gottes Wort auch reinschauen, weil die Frage nach dem Warum kommt auch in dem Gottes Wort immer wieder vor. Und wir wollen mal einen Vers lesen, ganz am Anfang, in Psalm 88. Den Vers 15, also je nachdem, welche Bibelübersetzung, könnte das 14 oder 15 sein. Da steht: Warum, Herr, verwirrst du meine Seele, verbirgst dein Angesicht vor mir? Wir haben manchmal Dinge, die uns betreffen, wo wir uns auch nicht freuen drüber, wo wir einfach fragen, warum passiert das jetzt? Gott, siehst du das denn gar nicht? Warum lässt du das jetzt in dem Moment zu? Ich will mal eine Frage stellen. Es gibt noch eine ganz bekannte Stelle mit einem Warum. Ich will mal einen Tipp geben, auch in dem Psalm. Wer kennt einen Vers in dem Psalm, der wird häufig auch gelesen? Sehr gut. Der steht im Psalm 22. Wollen den auch noch mal lesen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern vor meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe des Tages und du antwortest nicht und des Nachts und mir wird keine Ruhe. Das ist ein Vers, der wird immer wieder gelesen, auch in den Anbetungsstunden, weil das hat David persönlich erlebt. Ja? Aber es ist auch hinweisend auf den Herrn Jesus. Das dürfen wir immer wieder da in Verbindung bringen. Aber auch David hat das erlebt. Und er sagt, ich rufe oder ich bete, und du antwortest nicht des Nachts und mir wird keine Ruhe. Wenn wir in einer Situation sind, wo es uns nicht gut geht, dann haben wir manchmal nicht nur am Tag, wo unsere Gedanken denen nachhängen, sondern auch in der Nacht. Jetzt wollen wir mal überlegen, warum muss das denn eigentlich sein? Warum geht es uns Christen denn eigentlich auch nicht gut? Warum gibt es Zeiten, wo es uns nicht gut geht? Wir wissen schon wohl, dass wir uns freuen dürfen auf die Ewigkeit und alles. Und trotzdem, die Praxis, der Alltag ist manchmal nicht so freudig. Und so schön, dass wir sozusagen nur strahlend durch die Gegend gehen und jeder sieht, ach, super, das ist ja ein Christ. So. Ein Lehrer würde sagen, wir stellen uns mal ganz dumm und fangen mal ganz von vorne an. Aber wir wollen einfach mal uns überlegen, woher kommt das denn eigentlich? Und da können wir gleich am Anfang in der Bibel, auf den ersten Seiten in der Bibel, können wir das lesen. Vom Grundsatz her war der Zustand in der Schöpfung, der war erstmal hervorragend. Gott hat das alles gemacht und es war sehr gut. Und der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen worden. So, und jetzt mal vom Grundsatz her, der Mensch war geschaffen worden zum ewigen Leben. Keine Krankheit, gar nichts. Frieden war da. Es gab keinen Hunger, keine Naturkatastrophen, alles nicht. Perfekt sozusagen. Aber was sollte der Mensch machen? Er sollte nicht von dem Baum essen, von der Frucht. Und das hat er getan. Er hat die Freiheit, die er hatte, sozusagen missbraucht. Und er hat sich entschieden, etwas zu tun. Und es gab nur eine einzige Sache, was Gott gesagt hatte. Und das war so verlockend durch den Feind, den Teufel, durch die Schlange, dass er das getan hat. Und dann lesen wir, einmal war die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zerstört. Der Erdboden steht in dem Zusammenhang, ist verflucht, die Natur leidet, der menschliche Körper. Man wurde krank, man musste sterben. Hier ist trotzdem die eine Stelle lesen. Weil wenn wir von Not und von Leiden, auch Sterben gehört ja auch dazu. Da sagt Gott in 1. Mose 2, Vers 17, aber von den Bäumen der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Und das ist dann eingetreten. Das war nicht vom Grundsatz her schon immer so, sondern ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch das getan hatte, wo er gesündigt hatte. Wir haben gesagt, das menschliche Herz ist krank, sozusagen. Also die haben sich kennengelernt, die haben Scham gehabt, haben sich geschämt, haben Angst gehabt, Adam und Eva. Und wir haben ja auch schon gesagt, der Erdboden war verflucht und als Folge davon musste der Mensch arbeiten und die Arbeit war mühevoll. Die Frau sollte mit Schmerzen Kinder gebären. Der Mann über die Frau herrschen und das alles als Folgen der Sünde. Das ist so jetzt erstmal eine Teilantwort, warum gibt es überhaupt Leid? Warum gibt es Sorgen und warum haben wir Situationen, wo wir nach einem Warum fragen? So, aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das denn eigentlich gerecht? Das ist ja jetzt schon wer weiß wie lange her. Und was kann ich denn persönlich heute, was kann ich denn dafür, dass ich in so eine Welt hineingeboren bin, in eine böse Welt, und nicht in eine perfekte Welt? Was kann ich denn dafür? Und gerade, wenn man darüber nachdenkt und es einem nicht gut geht, dann kann einem das ganz schön zu schaffen machen. Und man hat echt Sorgen und Probleme, auch als Christ. Und man weiß manchmal nicht, was man tun soll. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen auch kennt, und ich glaube, ganz viele kennen das sehr wohl. Man ist fast verzweifelt, auch als Christ. Man weiß manchmal nicht, Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum, was weiß ich, es mir so schlecht geht oder von meinen Kindern jemanden oder Angehörigen oder warum die Situation oder auch in der Gemeinde, das kann einem auch Sorgen machen, warum das im Moment so ist. Ich verstehe es einfach nicht. Warum lässt Gott das denn zu? Ich möchte mal wissen, was bezweckt Gott eigentlich denn damit? Dass das gerade so ist. Oder warum ausgerechnet ich? Jetzt wollen wir mal einen weiteren Vers lesen, der ist auch ganz bekannt, aus Jesaja. Kapitel 55. Den Vers 8. Da heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Was heißt das denn? Das heißt eigentlich, Gott ist Gott. Und ich kann Gott oft nicht verstehen und begreifen. Seine Gedanken sind höher, seine Wege sind auch höher und auch anders. Wenn wir das uns überlegen würden, wir würden uns oft ganz andere Dinge überlegen. Und wir hätten alle gerne einen Weg in der Nachfolge, wo uns nichts wehtun würde, wo alles glatt gehen würde. Aber in der Praxis ist das oft nicht so. Und dann machen wir uns Gedanken. Und dann haben wir Fragen und bekommen auch manchmal keine Antwort. Und hier steht auch, dass seine Wege höher sind. Das müssen wir auch wissen. Ein Gott, wenn ich alles verstehen würde, was Gott entscheidet und tut, dann wäre ich ja eigentlich wie Gott. Das bin ich aber nicht. Ein Kind versteht auch nicht immer das, was der Vater sagt. Aber ein Kind darf gehorsam sein. Und das ist auch für uns so. Wir dürfen natürlich auch gehorsam sein. Noch eins mit dem Verstehen. Wir sind früher immer hier ins Allgäu gefahren. Wir kamen ja ein bisschen aus dem Norden, sind immer früher ins Allgäu gefahren. Wir sind dann oft abends losgefahren. Wir wollten die Zeit maximal nutzen und sind abends am letzten Arbeitstag noch losgefahren, sind auf der Autobahn unterwegs und man freut sich dann immer schon, die Berge zu sehen. Jetzt ist es natürlich so, es ist leider dunkel. Der Allgäuer Tor und wer am Tag das fährt, der freut sich immer, wenn man dann so schön die Berge sieht. Wir sind nachts gefahren oft. Wir haben nichts gesehen von der Landschaft. Wir hätten die Landschaft gern gesehen. Aber wir haben natürlich Licht am Auto gehabt. Ist klar, den Weg haben wir gesehen. Aber das Drumherum und das Schöne haben wir auch nicht gesehen, was wir eigentlich gerne sehen würden. Und so ist es im praktischen Leben ja auch, so wie das in der Bibelstelle steht, wir sehen nicht das, was wirklich da ist, drumherum oft. Weil wir sozusagen wie im Dunkeln fahren. Und trotzdem gibt Gott uns Licht für den Weg. Und da gibt's auch eine schöne Stelle aus Psalm 119, dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad. Kennt ihr sicher auch alle. Also wir haben schon Licht. Das ist nicht so, dass wir ganz im Ungewissen sind. Aber wir sehen nicht das, was Gott alles sieht und was Gott alles plant. In alten Lesebüchern, das ist jetzt eine Geschichte, ich glaube zumindest die meisten oder fast alle der Älteren werden die vielleicht kennen, weil Wilhelm Busch hat das mal erzählt, die Begebenheit, also ist auch nur gedacht sozusagen. Ich will es trotzdem mal erzählen, weil das einfach manchmal einen Einblick gibt über Dinge, warum Gott wie was tut oder warum Gott wie was zulässt. Er sagt, so als Beispiel, sein alter Einsiedler, der hat immer auch gemurrt gegen Gottes Wege, weil es ihm manchmal nicht so gut ging. Und dann im Traum sozusagen kommt ein Bote Gottes sozusagen und fordert ihn auf, mit ihm zu gehen. Und dann gehen sie in ein Haus, werden ganz freundlich angenommen. Der Mann sagt, ich freue mich so richtig, ich habe einen Feind und mit dem habe ich mich versöhnt. Wir sind in Frieden wieder zusammen und weil ich mich so freue, schenke ich dir hier den goldenen Becher. Entschuldigung, jetzt habe ich sogar schon falsch gesagt. Und sagt, der Feind hat mir den goldenen Becher gegeben, hat mir einen goldenen Becher gegeben, als Zeichen unserer Freundschaft jetzt. Und dann gehen die beiden am nächsten Tag aus dem Haus und der Bote Gottes nimmt den Becher einfach mit, der klaut den sozusagen, nimmt den einfach heimlich mit, ja, und dann sagt der Einsiedler, hier, das kannst du aber nicht machen. Und dann sagt der Bote Gottes, sagt, schweig, so sind Gottes Wege. Gehen Sie weiter. Kommen Sie in ein anderes Haus. Der Herr des Hauses dort, ein Geizhals, der hat geflucht. Und wer kann denn so spät noch kommen? Ich will eigentlich gar nicht. Und war ganz ärgerlich über die, die noch gekommen waren da. Naja, und sie sind dann doch die Nacht da. Und der Bote Gottes gibt dem ganz bösen, ungnädigen Mann am nächsten Tag den goldenen Becher. Der Einsiedler will wieder aufbegehren, sagt, schweig, so sind Gottes Wege, sagt der Bote Gottes. Dann gehen sie weiter, die nächsten Unterkunft, ein Mann, der kommt ganz traurig und abgeschafft von der Arbeit nach Hause. Der hat so viel Arbeit und ist ständig vom Unglück verfolgt. Ihm gelingt gar nichts. Und alles ist so schwer. Und hat Sorgen und Not. Und dann sagt der Bote Gottes, sagt zu ihm, ja, Gott wird helfen. Und zündet das Haus an. Das Haus brennt. Halt, schreit der Einsiedler, halt! Das kannst du doch nicht machen! Schweig! So sind Gottes Wege. Dann in das nächste Haus gehen sie, ein Mann, ganz finster und in sich gekehrt, hat einen kleinen Sohn, den hat er lieb, aber ansonsten schwierig. Und dann sagt er auch, ich kann euch jetzt nicht begleiten, und sagt hier, mein kleiner Sohn, der kann mit euch gehen, da euch den Weg da bis zur Brücke zeigen. Und dann gehen die und dann nimmt der Bote Gottes und wirft das in den Fluss, das Kind. Und dann sagt der Einsiedler, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ja? Das sind nicht Gottes Wege. Das können nicht Gottes Wege sein. Unmöglich, sagt der Einsiedler. Und dann sagt der Bote Gottes sozusagen, höre. Und dann erklärt er ihm und sagt, der Becher, den der Mann hatte, der goldene Becher, der war vergiftet. Den freundlichen Mann da, der uns da beherbergt hatte, wo ich den Becher genommen hatte, der ist sozusagen, den habe ich vom Tode errettet. Der Geizhals, der den Becher bekommen hatte, ne, der ist daran gestorben. Der musste wirklich das erfahren, was sozusagen sein Leben war. Ne. Der arme Mann, wo das Haus abgebrannt war, völlig unverständlich, das Haus abgebrannt. Da sagt der Bote Gottes, der wird beim Aufbau seines Hauses einen Schatz finden. Ja? Und aus aller Not wird ihm geholfen sein. Der musste früher arbeiten, wer weiß wie, und hat nur Sorgen und Unglücke gehabt und findet einen Schatz dadurch beim Aufbau des Hauses. Und dann sagt er, und der Mann, dessen Kind ich in den Strom warf, also in den Fluss warf, war ein großer Sünder. Das Kind, das er erzog, wäre sein Mörder gewesen. Der Verlust des Kindes wird das Vaterherz aber zur Umkehr bringen und das Kind ist gut aufgehoben, sozusagen im Himmel. Nur mal, es ist nur ein Beispiel, das hat Wilhelm Busch mal erzählt. In manchem klingt es sehr hart auch, aber zu verstehen, wir verstehen nicht immer Gottes Wege. Ja? Es passieren auch Unglücke, also wir kennen auch so viele, ja, plötzlich ein Autounfall und Kind oder jemand, den man sehr gut kannte, lebt plötzlich nicht mehr von einem auf den anderen Tag. Das sind für uns manchmal Dinge, die sind unverständlich, wo wir einfach fragen, warum lässt Gott das zu? Und wir müssen aber wissen, die Weisheit und Gerechtigkeit Gottes und sein verborgenes Walten, das ist uns oft nicht sichtbar. Also das sehen wir oft nicht. Aber wir dürfen wissen, dass Gott es immer zum Guten oder im Guten mit uns meint. Und Gott wird niemals, ich sag mal, auch in der Hinsicht etwas tun, ich sag mal, wo er keinen Plan mit hat. Ja? Auch wenn ein Unglück geschieht, das sagt die Bibel einfach, es geschieht kein Unglück in der Stadt und Gott hat es nicht bewirkt. Auch das müssen wir uns einfach mal vergegenwärtigen. Wir begehren immer auf und sagen, das kann nicht sein, aber auch das lässt Gott zu und Gott hat auch da Pläne. Aber jetzt fragen wir uns nochmal mit ganz großem Ernst. Warum lässt Gott das zu? Und jetzt in der Praxis, dann denkt man, ja, natürlich, das ist, ich habe irgendwas getan und das ist die Strafe dafür. Das ist die Strafe für das, was ich getan habe. Und das kann auch so sein. Gott straft auch für das, was wir tun. Aber ist das immer so? Ist das oft Not und Leid und Krankheit, sind das oft Strafen für Sünden? Für Dinge, die ich getan habe, die nicht gut sind in Gottes Augen? Wenn wir jetzt mal in Gottes Wort reinschauen, wir haben ganz viele Bilder, die uns da eigentlich helfen. Im Hauskreis haben wir gerade mit Josef angefangen, im Alten Testament. Josef zum Beispiel ist durch ganz viel Leid und Sorgen gegangen. Die Geschichte kennt sicher jeder. Der ist in die Grube geworfen worden, der ist verkauft worden, der ist unrechtmäßig angeklagt worden und. Dem ging es oft nicht gut. Das war eine Geschichte des Leidens, die Geschichte des Josefs. Und von Josef wird uns zum Beispiel nichts berichtet, dass er gesündigt hat. Warum trifft ihn das denn? Jeremia hat sein Leben dafür eingesetzt, die Botschaft Gottes zu verbreiten und ist fast daran verzweifelt, wie schlecht es ihm ging. Der hat ein Buch geschrieben. Wie heißt das Buch? Die Klagelieder. Steht in der Bibel. Klagelieder Jeremias. Asaf. Bleiben wir im Psalm. Psalm 73. Können wir vielleicht auch das nochmal lesen. Die Verse 4 und 5 und den Vers 15 müsste das bei den meisten sein. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Und dann in Vers 14 oder 15 heißt es, Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Das sagt Asaf. Und wenn wir schon beim Psalmen sind, natürlich, ich sag mal, ganz viele Psalmen kommen von David. Und wir haben ja am Anfang schon gesagt, warum hast du mich verlassen? Das ist ja auch ein Ausspruch von David. Das heißt, David war ja auch, der wusste auch nicht, warum ist er in der Situation? Und David war oft auch in schwierigen Situationen. Daniel, also wir könnten jetzt die ganze Bibel durchgehen. Wir könnten Paulus nehmen, da kommen wir nachher nochmal zu. Wir könnten Stephanus nehmen. Also es gibt so viele, wo wir sagen, ja, aber jetzt mal wirklich, ist das eine Strafe für das, was sie getan haben? Oder leiden auch die, die gerecht sind? Und da müssen wir sagen, das ist so. Ja? Oft ist es sogar so, dass der Gute mehr leidet und es dem Bösen gut geht. So wie wir gelesen haben, eben gerade, was Asaf sagt. Wir sehen manchmal um uns herum, es geht anderen viel besser vielleicht wie uns. Und das, was in uns aufkommt, ist dann oft auch Neid. Ja? Und das ist nicht einfach. Und wir wissen nicht, warum es so ist. Eigentlich müsste es doch anders sein. Wir möchten doch dem Herrn dienen, ihm nachfolgen. Und ihm steht doch alles zur Verfügung. Er kann doch alles tun, er kann doch alles machen. Das ist für uns manchmal nicht einfach. Was können wir tun? Und wenn wir beim Psalm schon waren, haben wir jetzt schon mehrere Stellen gelesen, was wir tun dürfen, ist dem Herrn unser Leid sagen. Unser Leid klagen. Das dürfen wir tun. In unserer Situation. Wir könnten auch sagen, wir beten. Und das ist wirklich etwas, was wir in dieser Situation auch wirklich immer tun können. Wir wissen nicht, und wir können auch damit nicht die Probleme lösen. Oder die Krankheit ist plötzlich weg. Es gibt viele Krankheiten, die bleiben. Aber Gott hilft und trägt durch. Jemanden haben wir noch in der Bibel auch. Also es gibt ganz viele, aber noch, der ein ganz großes Beispiel war, Hiob. Ja, ich glaube, die kennen auch wahrscheinlich alle die Geschichte von Hiob. Ja, der war ein rechtschaffender Mann, ein gottesfürchtiger Mann, der das Böse mied. Ja, und dann hat der Teufel gesagt, das ist nur so, weil es dem ja halt gut geht. Ne? Der hatte viele Kinder, eine Frau, ein großes Vermögen. Ja, und dann hat Gott erlaubt, dass er ihm vieles nehmen darf. Und dann hat er ihm seine Kinder genommen, seine Frau, sein Vermögen, eigentlich alles. Nur ihn selbst durfte er nicht antasten. Und Hiob sagt dann, wenn wir das Gute von Gott annehmen, warum nicht dann auch das Schlechte? Aber jetzt mal die Frage, hat denn Hiob von Gott die Antwort erhalten? Eine Antwort, warum das geschehen ist? Die hat Gott Hiob nicht gegeben. In der Not hat Gott ihm nicht die Antwort gegeben, warum. Man kann vielleicht in einer Stelle, also das ist jetzt keine rationale Erklärung, aber zum Ende sagt Hiob selber, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das konnte er wirklich sagen von Herzen. Und was wir wissen, dass Hiob am Ende mehr gesegnet war wie vorher. Das ist für uns auch immer wieder schön zu sehen in der Not. Wir verstehen nicht jede Not. Ich glaube, auch Hiob hat das wahrscheinlich nicht verstanden. Aber er sagt, ich habe den Herrn gesehen. Und wir dürfen den Herrn Jesus sehen, der für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist, auch in der Not. Wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, wegen dem Warum, es gibt viele sozusagen Teilantworten. Ja? Warum manches geschieht, warum Leid da ist. Wir haben gesehen am Anfang, warum das Leid in die Welt gekommen ist. Wir wissen genau, Gott hätte die Macht, das Leid zu verhindern. Er lässt es aber zu. Wir wissen und haben gehört, dass Leid oft Gott benutzt zum Guten, um etwas zu bewirken, ja, und auch um uns zu sich zu ziehen, dass wir näher bei ihm sind und dass wir nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen. Aber es gibt trotzdem Dinge, die wir einfach nicht verstehen. Nach wie vor nicht. Na, auch die Bibel gibt keine endgültige Antwort auf alle Fragen. Manches bleibt einfach offen. Das haben wir auch wieder gehört gehabt, dass Gottes Wege höher sind. Na, zum Beispiel, warum es den Ungerechten oft gut geht und die Gerechten oft leiden. Das bleibt offen. Im Übrigen haben sich mit dem Thema auch Philosophen und Wissenschaftler beschäftigt, und die haben alle keine Erklärung dafür gefunden, warum das überhaupt so ist. Leibniz ist einer von denen, und er hat gesagt, er hat zwar versucht, manches zu machen, der hat gesagt, manches ist nötig, um zu erkennen, auch was gut und böse ist, aber das ist nicht richtig. Weil, wenn man das erkennen könnte, dann könnte man es ja ändern, warum Leid da ist. Und es ist keinem bisher gelungen, die Welt auch besser zu machen. Also Leid abzuschaffen, geht nicht. Im Übrigen natürlich auch, dass wir sterben müssen, gelingt auch nicht. Also, dass wir nicht sterben müssen. Also, bei den Sorgen und Problemen, die wir haben, ist auch kein Schema erkennbar. Wir dürfen einfach vieles offen lassen. Wir dürfen es einfach offen lassen und dann sagen, Herr, ich weiß es wirklich nicht. Aber du weißt es und ich möchte es oder wir wollen es in deine Hände legen. Und das ist das, was wir wirklich auch tun dürfen. Jetzt haben wir schon gehört, manchmal gibt es Dinge, die tut Gott, um etwas zu bezwecken. Und das kann in unserem eigenen Leben sein, das kann aber auch um uns herum sein. Dass andere irgendetwas sehen. Und auch solche Dinge sind in der Bibel beschrieben, an mehreren Stellen. Wo man im ersten Moment gar nicht so drauf kommt, ist eine Begebenheit aus dem Lukas-Evangelium. Da sind sogar zwei eigentlich hintereinander. Einmal, da gab es einen ganz großen Zwischenfall unter den Galiläern, wo viele umkamen. Aber dann war ein großer Turm, Siloam, der plötzlich zusammenstürzte und 18 Menschen darunter begrab. Das ist eine Begebenheit, wie es heute immer wieder vorkommt. Wenn wir in die Zeitungen gucken oder Nachrichten oder Fernsehen oder was auch immer, solche Situationen passieren immer wieder. Und dann ist natürlich auch, warum ist denn das passiert? Ja, war das eine Strafe oder wie auch immer? Und dann sagt der Herr Jesus selber etwas, was im Endeffekt eigentlich durch Mark und Bein geht, denen, die da bei ihm waren. Und was die Stille gemacht hat. Weil er hat gesagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch umkommen. Er hat das als Beispiel genutzt und hat das auf die bezogen. Also es ging gar nicht um die, die da verunglückt waren, sondern um die drumherum sozusagen. Ein ganz klarer Hinweis, wenn ihr nicht Buße tut, wird mit euch dasselbe geschehen. Und ist klar, wir wissen, Wer nicht Buße tut, wer nicht an den Herrn Jesus glaubt, ist verloren. Sozusagen, der wird umkommen. Das ist so. Und das macht der Herr ganz deutlich. Und das ist auch für uns so. Wir dürfen das oder vieles auch als eine Warnung Gottes sehen. Dinge, die geschehen, dürfen wir als eine Warnung Gottes sehen. Und wenn wir zum Beispiel auf einer Beerdigung sind, ich sag mal, ja, dann erinnern wir uns, dass da jemand gestorben ist. Ja, so, und man darf auch daran erinnern, wenn man gläubig ist, dass man das Evangelium weitergibt. Das sind Gelegenheiten, wo wir Menschen, sage ich mal, ein Zeugnis geben dürfen, wer Gott ist und was Gott schenkt und dass Gott ewiges Leben schenkt. Es gibt eine Person, ich denke, vielleicht viele kennen den, ich bin ja jetzt nicht so sehr im Bilde mit allem, aber ich weiß, dass unsere Kinder da manche Bücher auch gelesen haben. Im Übrigen, das ist der Nick Vujicic. Das war ein Junge, der geboren wurde. Der hatte keine Arme und keine Beine. Also der hatte praktisch nur den Körper und den Kopf. Der war ist sonst alles gesund, aber er hat keine Arme und keine Beine. Der war völlig hilflos. Dieser junge Mann, das war nicht einfach. Die Eltern haben versucht, ihm wirklich zu helfen und alles, ich sag mal, oder viel zu ermöglichen. Ja, die haben ihn nicht abgelehnt, die haben ihn ganz klar unterstützt und gestärkt. Ja, aber der war irgendwann auch am Ende und hat gesagt, ich kann nichts, ich bin unnütz, ja, ich will meinem Leben ein Ende bereiten. Da war der 10 Jahre alt. Mit 10 Jahren hatte der keine Lust mehr gehabt zu leben. Und dann kam er mit der Bibel in Kontakt. Ich kann jetzt nicht alles genau erzählen, weil ich das nicht weiß. Aber er hat aus dem Johannesevangelium die Begebenheit gelesen von dem Blindgeborenen und wo es darum geht, wer ist denn daran schuld sozusagen? Wer hat denn an der Blindheit? Wer hat gesündigt? Und dann wurde Herr Jesus sagt, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Und das hatte der gelesen. Und dann ist ihm klar geworden, es gibt einen viel höheren Grund, warum ich so bin. Der ist ja nur jetzt so geboren worden auch. Ja? Der Vers hat ihm Mut gemacht. Er hat dem Herrn Jesus sein Leben übergeben. Und es gibt dann auch andere Stellen, wo er dann sagt, Matthäus 18, es ist besser, als Krüppel in den Himmel einzugehen, als gesunder Mensch mit 2 Beinen sozusagen in die Hölle. Das war für den ganz praktisch. Das konnte der ja wirklich nachvollziehen. So, und der lebt ja noch und lebt glücklich. Und Gott hat einfach Großes auch getan, dadurch, dass er zum Herrn gefunden hat. Er hat mittlerweile eine Familie, ich glaube, er hat 4 Kinder, evangelisiert auch. Ich sag mal, Gott hat sozusagen dem Leben einen Sinn gegeben. Das ist jetzt jemand, der verzweifelt war, am Anfang ohne Gott zu kennen. Wenn ich Gott kenne, muss ich nicht mehr verzweifelt sein in meiner Situation. Dann darf ich dankbar sein. Und er macht mittlerweile so viel, und ist wirklich da ein Beispiel und ein Vorbild für viele. Wir haben übrigens in der Bibel auch, wir müssen jetzt, können natürlich gerne auch praktische Beispiele aus der neueren Zeit nehmen, aber in der Bibel zum Beispiel der Apostel Paulus, mit dem wurde ja auch alles Mögliche gemacht. Der wurde ins Gefängnis geworfen, der wurde gefoltert, der hat mehrmals Schiffbruch erlebt, Hunger, Durst, also es gibt fast nichts, was der nicht erlebt hat. Das ist unglaublich. Ja? So, Und das hat er erlebt, als er dem Herrn nachfolgte. Und er wusste ganz genau, dass Gott ihm helfen wird. So, und im Gegenteil, oder nicht, noch nicht nur, dass Gott hilft, sondern noch viel Größeres tut. Vielleicht können wir da auch noch mal aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 6. Kapitel, so, aus dem 9. Vers, so ab Mitte drin, lesen wir einfach mal. Also er zählt vorher schon vieles auf, was wir jetzt auch lesen könnten, aber das ist einfach zu viel. Da sagt er, als Sterbende, ne, er erzählt sozusagen aus dem, was er erfahren hat oder was er erfährt auch. Als Sterbende und siehe, wir leben. Als Gezüchtigte und nicht getötet. Als Traurige, aber alle Zeit uns freund. Als Arme, aber viel reich machend, als nichts habend und alles besitzend. Der hat auch diesen Perspektivwechsel sozusagen, ja, erlebt und wirklich auch am eigenen Körper, im eigenen Leben erlebt. Dem ging es oft wirklich nicht gut. Und trotzdem, und er sagt ja sogar, es sterbend und siehe, wir leben. Heute Morgen haben wir uns in der Anbetungsstunde daran erinnert, dass der Herr Jesus für uns gestorben ist. Das hat er aus Liebe zu uns getan. Aber warum ist er denn für uns gestorben? Damit wir leben, damit wir ewiges Leben haben und uns einst in der Ewigkeit freuen können bei ihm. Und Paulus sagt dann an einer anderen Stelle, dass die Leiden der Jetztzeit oder die Leiden von heute nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das steht in Römer 8, Vers 18. So, und das haben so viele auch erfahren. Und Paul Gerhard, der auch sehr viel erlebt hat im 30-jährigen Krieg, unendlich viel Grauen, der hat einmal geschrieben, mich hat auf meinen Wegen manch harter Sturm erschreckt. Blitz, Donner, Wind und Regen hat mir manch Angst erweckt. Verfolgung, Hass und Neiden, ob ich's gleich nicht verschuld, hab ich doch müssen leiden und tragen mit Geduld. So will ich zwar nun treiben, mein Leben durch die Welt, doch denk ich nicht zu bleiben in diesem fremden Zelt. Ich wandere meine Straßen, die zu der Heimat führt, da mich ohne alle Maßen mein Vater trösten wird. Also, das ist im Prinzip das, was er ausdrückt in einem Lied, dass die Leiden von heute nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Es lächelt vielleicht der eine oder andere, sagt, ja gut, da haben wir es doch wieder, am Ende wird immer auf den Himmel vertröstet. Aber mal ganz ehrlich, das Elend und der Jammer der heutigen Zeit ist, dass die keine Zukunft haben. Die Zukunft ist für uns herrlich, die gehört dazu. Und bei aller Not, bei allem Sorgen, da dürfen wir uns freuen, weil wir wissen, das ist nur eine kurze Zeit hier auf Erden. Und die Ewigkeit, da wird uns das alles, wird das alles nicht mehr sein. Und das kann uns Kraft geben, auch in Situationen, wo wir fragen, warum geschieht das denn? Ich verstehe es nicht. Aber wir dürfen wissen, der Herr meint es gut. Und der Weg führt über den Herrn Jesus. Und wenn wir bei Leiden sind, wir haben in Jesaja 53, Jesaja 53, die Verse 4 und 5. Und das steht hindeutend auf den Herrn Jesus. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wenn wir uns daran erinnern, was der Herr Jesus gelitten hat und deswegen alles, was in Gottes Wort steht, hat er nicht geschrieben als einer, der das vielleicht weiß, aber nicht erfahren hat, sondern der Herr Jesus hat das ja über die Maßen viel mehr erfahren wie wir, weil wir haben gehört, bei uns ist alles, Krankheit, Leid, Not, eine Folge auch der Sünde. Und der Herr Jesus war sündlos und hat das für uns getragen. Und deswegen können wir uns auch voll und ganz darauf verlassen. Und wir dürfen sagen, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Und wir dürfen wissen, Gott ist Liebe. Ich will am Ende noch mal einen Liedtext, ist auch ein etwas neuerer. Ich glaube, das kennen wir vielleicht auch als Lied, oder ich denke, dass es ein Lied ist, ja. Da sagt ein Dichter, Leben ohne Täler ist Leben ohne Berge. Wer nie ganz unten war, schaut gleichgültig ins Tal. Leben ohne Zweifel ist Leben ohne Glauben. Wer niemals sucht und fragt, dessen Antworten sind schal. Leben ohne Kälte ist Leben ohne Wärme. Wer nie gezittert hat, schätzt keinen Unterstand. Leben ohne Alleinsein ist Leben ohne Liebe. Wer keine Leere kennt, greift halt nach jeder Hand. Leben ohne Kämpfe ist Leben ohne Frieden. Wer nie im Sturm war, freut sich nicht ein glatter See. Leben ohne Trauer ist Leben ohne Hoffnung. Wer keinen Abschied kennt, kennt auch kein Wiedersehen. Wir dürfen wirklich in Situationen, wo wir einfach dastehen und sagen, warum, Herr, bin ich in dieser Situation? Warum ist das gerade so? Und wir finden oft keine Antwort. Das ist einfach so. Aber eins dürfen wir wissen, Gott weiß, warum das so ist. Und im Übrigen werden wir das alles im Himmel erfahren. Das wird mal plötzlich sozusagen taghell dann sein und dann werden wir alles sehen, wie Gott alles geführt hat. Und das wird wunderbar sein. Ja, dann ist es, wie ich dann mal gesagt hatte, wenn man im Auto im Dunkeln kommt und sieht sozusagen nur die Straße, dann sehen wir sozusagen das Ganze drumherum, die ganze Berge, die ganze Schönheit des Walten und des Wirken Gottes auch in unserem Leben, auch wenn es für uns manchmal nicht so aussieht. Und dafür sei ihm Lob und Ehre gebracht. Danke.